Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Als das Deutsche Reich am 8. Mai 1945 kapitulierte, begann damit nicht von einem Tag auf den anderen der Frieden. Die Zeit der Gewalt war keineswegs vorbei. Vielmehr begann mit der Nachkriegszeit ein neues Kapitel der Gewalt mit Gräueltaten, Verfolgung und Vergewaltigungen. Und zwar in allen vier Besatzungszonen, aber auch in Osteuropa und in Asien. Ende vergangener Woche lud das NS-Dokumentationszentrum München gemeinsam mit der Ludwig-Maximilian-Universität zu einer Tagung über Gewalt in der Nachkriegszeit ein. Anselm Weidner berichtet.
31. August 1945. Irlheider Hof, ein Gasthof im oberbayerischen Dorfen. Polnische Zwangsarbeiter aus dem nahegelegenen DP, Displaced Persons Lager, sind in Weilern unterwegs, um sich aus den Kellern der Bauerngehöfte Nahrung zu beschaffen. Glocken auf den Dächern der Gehöfte alarmieren die bäuerliche Bürgerwehr. Einer der plündernden Polen wird auf frischer Tat ertappt und mit einer Mistgabel erstochen. Mit dieser Geschichte beginnen die beiden Initiatoren der Tagung, die Münchner Historiker Nikolai Hannig und Paul Moritz Rabe, ihren Einleitungsvortrag. Plünderung, Lynchjustiz, Vergewaltigung, Morde als Racheakte, spontane Erschießungen von SS-Wachpersonal durch alliierte Soldaten in gerade befreiten Konzentrationslagern. Das Gewaltpanorama der Nachkriegszeit ist enorm und in Publizistik und Wissenschaft immer noch unterbelichtet. So Nikolai Hannig in einer Replik auf das kürzlich erschienene preisgekrönte Buch Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1949 von Harald Jähner, das die munter anarchischen Aspekte dieser staatenlosen Zeit betont.
Die Nachkriegsjahre, vor allem die Nachkriegsjahre in Deutschland, gehen eben nicht in einer sympathischen Anarchie auf mit ihren unfreundlichen Episoden, auf die man natürlich hinweisen muss. Aber alles in allem war es doch eine Vorgeschichte des Wirtschaftswunders, des Wiederaufbaus, der Demokratisierung. Nein, es war eine durch und durch gewalttätige Zeit.
Diese Gewalt selbst im Detail anzuschauen, statt wie bisher vor allem nach ihren Ursachen zu fragen, ist in der Geschichtswissenschaft neu. In den Sozialwissenschaften spricht man von situationistischer Gewaltforschung, die auch unter dem Titel Neue Gewaltsoziologie firmiert und mit Namen wie Trutz von Trotta, Philipp Remzmar oder Wilhelm Heidmeier verbunden ist. Die Basis sind quellenbasierte Mikroanalysen von Gewaltszenen. Deren zeithistorischen Dimensionen werden erforscht, wie etwa die Tatsache, dass es in dieser Zeit kein Gewaltmonopol des Staates mehr gab. Dann wird gefragt, welche früheren Gewaltformen etwa aus dem Krieg in den Nachkrieg hineinragen, um dann zu den Wechselwirkungen von Gewalterfahrungen, etwa von Raub- und Todesmärschen, zu kommen. Und schließlich gilt es, die oft lange Vorgeschichte von Gewaltpraktiken, wie etwa das Haarescheren von Frauen, die sich mit dem Feind eingelassen haben, mit einzubeziehen. So Gewalt zu analysieren, das sei ein noch ganz neuer Ansatz in der Gewaltforschung der Geschichtswissenschaft, betonen die beiden Initiatoren der Münchner Tagung. 9 Millionen Ausgebombte und Evakuierte, 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, 10 Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Häftlinge unterschiedlichster Völker, Abermillionen nach und nach zurückkehrende Kriegsgefangene. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland waren nach dem Krieg nicht dort, wo sie hingehörten oder hinwollten. Und das in einer Zeit des Zusammenbruchs jeglicher staatlicher Ordnung. Was für eine hochexplosive, gewaltträchtige Situation in den 4 Jahren des Nachkriegs. Deshalb, so der renommierte britische Historiker und Gewaltforscher Richard Bessel, sei die Frage nach der Einhegung dieses Gewaltpotenzials der Nachkriegszeit die historisch viel bedeutendere als die nach der tatsächlichen Gewalt.
Es ist meiner Meinung nach von außerordentliche Wichtigkeit zu verstehen, dass genau in dieser Zeit diese Gewalt abebbte, in fast allen Bereichen. Ich bestehe immer noch auf der These, dass genau diese Periode, 45 bis 50, dass es eine Übergangsperiode war. Und dieser Übergang zu einer erstaunlich friedlichen Nachkriegsepoche in den 50er und bis in die 60er Jahre hinein, für unser Verständnis unserer eigenen Geschichte von außerordentlicher Bedeutung ist. Also wenn man die Langzeitgeschichte des 20. und jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts mal anschaut, sieht man, dass diese Ruhe wirklich nicht die Normalität war, obwohl wir als Nachkriegsgeneration es als die Normalität verstanden haben.
Eine der Zeitgenossenschaftsperspektive von Hannig und Raabe entgegengesetzter Blickwinkel. Er entspricht eher dem vorherrschenden Narrativ von der Nachkriegszeit als Vorgeschichte des westdeutschen Wirtschaftswunders und der beiden neuen staatlichen Ordnungen. Eine Perspektive, die die eindrucksvolle Entwicklung von den Gewaltexzessen des Zweiten Weltkriegs zur Einhegung und Zivilisierung der Gewalt hin zur rechtsstaatlichen und staatssozialistischen Ordnung in Deutschland betont und von daher die Gewalterfahrung selbst eher unterbelichtet. Aber es gibt noch einen ganz anderen, im engeren Sinne politischen Blick auf die Gewalt der Nachkriegszeit, der von dem Münchner Historiker Martin H. Geier vertreten wurde. Dabei ging er von Walter Benjamins These über den wirklichen Ausnahmezustand in seinen Thesen zur Geschichte aus. Darin heißt es, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist.
Was damit impliziert ist, ist zweifellos eine Revolte der Unterdrückten gegen die früheren Unterdrücker. Und jetzt in unserem Kontext dieser Tagung ist selbstverständlich spannend, was das 1945 bedeutet, als wirklich die Opfer in eine Position kommen, in der sie tatsächlich theoretisch den wirklichen Ausnahmezustand herbeiführen können. Ich glaube, das Ergebnis der Tagung oder der Diskussion zeigt, dass es diese Konstellation gibt, dass es einzelne Aktionen der Rache gibt, dieses Gewaltverhältnis umzukehren. Aber nun auch speziell meine These in diesem Zusammenhang ist, dass die alliierte Militärmacht sehr stark versuchte und sehr früh versuchte, diese Gewalteskalation einzudämmen.
Was sich hier im benjaminschen Sinne als potenzielle Herrschaftsumkehr für die vier Nachkriegsjahre andeutet, so Geier, hat im Osten zum DDR-Sozialismus geführt, eingehegt als von der Sowjetunion und der aus Moskau eingeflogenen Gruppe Ulbricht kommandierter Klassenkampf von oben. Im Klima des Kalten Krieges wurden dagegen im Westen herrschaftskritische Stimmen schnell mundtot gemacht. Nicht unbedeutend ist zum Schluss der Hinweis von Paul Moritz Raabe.
Es gibt natürlich geschichtspolitisch diese Tendenz, diese Phänomene der Nachkriegszeit auch heranzuziehen, um dann die alliierte Besatzungspolitik als Ganzes zu kriminalisieren und gleichzeitig damit die deutsche Schuld zu relativieren.
Gewalt in der Nachkriegszeit. Ein Beitrag von Anselm Weidner.